Umweltschäden, steigende Mieten und Immobilienpreise. Es gibt viele Gründe, warum die Skepsis gegen den Tourismus wächst. Und das nicht nur in Spanien, wo es am letzten Wochenende wieder Proteste gegen die Folgen des Massentourismus gab. Auch Griechenland eilt von einem Touristenrekord zum nächsten. Und auch dort gibt es Anlass zu Sorge. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Griechenland gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen überhaupt, gerade auch bei den Deutschen. Letztes Jahr haben Millionen Gäste Griechenland besucht. Der Tourismus ist das Zugpferd der griechischen Wirtschaft. Er trägt mit fast einem Viertel zur Wirtschaftsleistung bei. Doch das birgt auch ein großes Risiko in sich. Was, wenn das Geschäft plötzlich nicht mehr läuft, weil die Erde bebt? Oder wenn es immer heißer wird und die Gäste lieber in nördliche Länder fahren? Unser Korrespondent für Griechenland, Moritz Pompel, war im Land unterwegs und hat mit vielen Menschen über die Zukunft des Tourismus gesprochen.
Guten Abend. Beben im Viertelstundentakt auf der griechischen Insel Santorini wackelt die Erde.
Die Sorge vor einem schweren Erdbeben wächst.
Aus Angst haben bereits 6000 Menschen die Insel mit Sonderfähren und Zusatzflügen verlassen.
Häuser an den steilen Abhängen könnten abrutschen.
4. Februar 2025. Seit mehreren Tagen bebt die Erde auf Santorini unaufhörlich. Was zunächst als leichterer Erdbebenschwarm begann, steigert sich bis zu einer Stärke von 5,1 auf der Richterskala. Auf Handyvideos ist zu sehen, wie Teile der steilen Felsküste Staub aufwirbeln und Richtung Meer stürzen. Viele der Insulaner übernachten tagelang in ihren Autos, bevor sie einen Platz auf einer der Sonderfähren ans Festland bekommen. Mit ihnen fliehen auch die Gäste. Eine Touristin aus Mexiko.
Die ganze Nacht und tagsüber spüre ich die Erdbeben. Nachts habe ich die ganze Zeit geweint, weil ich Angst hatte.
Noch Wochen später wird klar, was die Beben bedeuten. Wie sehr Santorini vom Tourismus abhängig ist, weil es alles darauf gesetzt hat. Die Erde bebt seltener und auch nur noch leicht. Das große Beben ist ausgeblieben. Forschende halten das Worst-Case-Szenario für immer unwahrscheinlicher. Aber es gibt zahlreiche Stornierungen. Die Buchungszahlen sind eingebrochen. Ein Minus von einem Drittel bei den Ankünften im April im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In den berühmten weißgetünchten Ortschaften Fira und Ia, dort wo sonst auch um diese Jahreszeit schon deutlich mehr los ist, sind vergleichsweise wenige Gäste unterwegs. Die Einheimischen sind verunsichert.
Weiß irgendjemand, wie es werden wird? Wir leben im Ungewissen.
Der Tourismus ist wirtschaftlich gut für uns. Alles dreht sich auf Santorini um den Tourismus.
Wobei, für uns ist es eigentlich besser mit weniger Leuten. Im Sommer herrscht hier Panik.
2024 wurden in Griechenland alle bisherigen Touristenrekorde gebrochen. Fast 36 Millionen Gäste, mehr als dreimal so viel wie Einwohner. Allein auf Santorini legten mehr als 800 Kreuzfahrtschiffe an. Ein Mitglied des Gemeinderats warnte letzten Sommer sogar die Bürger in einem Online-Post. Es sei wegen Überfüllung gefährlich da draußen. Und jetzt? Es droht ein Millionenverlust, wenn die Gäste ausbleiben. Eine Art Eintrittspreis für Kreuzfahrttouristen, der eigentlich schon beschlossene Sache war, ist erstmal auf Eis. Griechenlands Tourismusministerin Olga Kefaloyanni betont zum wiederholten Mal:
Die Botschaft, die wir senden, ist klar. Auf Santorini herrscht wieder Normalität. Die Insel bleibt ein sicheres und einladendes Reiseziel.
Gleichzeitig räumt der Bürgermeister von Santorini, Nikos Sorsos, ein, dass seine Insel generell unter dem Ansturm leidet. Das Dilemma ist ihm förmlich anzumerken.
Es wäre besser gewesen, wenn in den letzten Jahren weniger in den Tourismus investiert worden wäre. Wir wollen jetzt zwar ausgebucht sein, aber wir wollen nicht noch mehr Betten und touristische Infrastruktur.
Sorsos ist gewählt worden als einer, der etwas gegen den Massenansturm unternehmen wollte. Gegen die heillose Überfüllung in den engen Gassen. Gegen immer noch mehr Hotelbauten. Dafür, dass die Insel noch etwas von dem bewahrt, was sie einmal ausgezeichnet hat. Typische Tavernen und Cafenia, die traditionellen griechischen Kaffeehäuser, sind rar geworden. Sind schicken Restaurants und modernen Bars gewichen, sagt der Bürgermeister.
Es gibt hier kein Café Neo mehr, so wie sie einmal waren. Du bist dorthin und hast Bekannte getroffen. Die jetzigen Geschäfte sind nicht mehr das Gleiche. Das Café Neo hatte die Aufgabe eines Psychologen. Ein Ort, an dem die Menschen ihre Sorgen loswerden und sich mitteilen konnten. Oder wie wir hier in Griechenland sagen, ich möchte dir von meinem Schmerz erzählen. Das war die Aufgabe des Café Neo.
Und noch etwas anderes beobachten die Insulaner auf Santorini in den letzten Jahren. Früher sind viele Gäste 2 Wochen lang geblieben. Aber das ändert sich immer mehr. 1-2 Nächte auf Santorini, dann reisen die meisten weiter, sagt Bürgermeister Sorsos. Womöglich eine Konsequenz aus teuren Preisen, Überfüllung und einem Verlust an echtem Griechenland. Wie sehr sich Santorini in den letzten Jahrzehnten verändert hat, zeigt sich weiter oben im Hotel von Marios Bekiadis. Er und seine Familie waren in den 1980er Jahren mit die Ersten, die am alten Kraterrand ein altes Haus zum Hotel umgebaut haben. Neben dem Tresen der Rezeption hängt ein altes Schwarz-Weiß-Foto. Es zeigt die Ebene Richtung Flughafen. Felder erstrecken sich bis zum Meer hinunter. Jetzt fällt der Blick vom Hotel aus in eine Ebene voller Häuser. Die Insel ist inzwischen völlig zersiedelt, mahnt Bekiadis.
Es hat sich dramatisch verändert, vor allem noch mal in den letzten 10 Jahren. Es hat auch nichts mehr mit der lokalen Architektur zu tun. Die Geschäftswelt ist nur auf den Tourismus ausgerichtet. Aber Santorini ist nicht nur Tourismus.
Eigentlich herrscht Baustopp, aber Gesetzeslücken für neue Unterkünfte werden immer wieder erfolgreich genutzt. Vielerorts wird weiter gebaut. Eine Entwicklung, die auch auf anderen griechischen Inseln wie Paros oder Mykonos zu beobachten ist. Eine Entwicklung, die auf Monokultur setzt und die Abhängigkeit vom Tourismus weiter steigert. Wird es zu voll, zu teuer, zu unauthentisch, dann könnten sich die Gäste schnell für andere Ziele entscheiden. Auf Mykonos etwa sind die Ankünfte dieses Jahr um 10% zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch hier hat man sich dem Massentourismus verschrieben. Diese deutsche Touristengruppe in der Altstadt kann sich gut vorstellen, den nächsten Urlaub lieber woanders zu verbringen.
Wir haben eben gerade darüber gesprochen, dass es natürlich nicht so schön ist, wenn hier 3 Kreuzfahrtschiffe zur gleichen Zeit anlegen und einen Haufen Touristen hier rummarschieren. Und dann sagt man sich doch lieber, fahren wir doch lieber an unsere Ostsee. Ja, ist nicht so extrem.
Warum in die Ferne, wenn das Gute liegt so nah?
Das Witzige ist, wir haben eine Fahrradtour gebucht. Und haben aufgegeben, weil es waren so viele Autos auf der Straße.
Die Bewohner anderer Inseln versuchen nicht, den Weg von Mykonos oder Santorini einzuschlagen. Etwa auf Astypalias. Ein großes Hotelprojekt ist am Widerstand der Bevölkerung gescheitert. Genauso wie ein großer Windturbinenpark. Jetzt sollen nur wenige Anlagen entstehen für den Bedarf der Insel selbst. Oder Amorgos. Hier wehren sich viele Bewohner dagegen, dass der Hafen erweitert wird, damit zukünftig auch Kreuzfahrtschiffe anlegen können. Vielen ist es wichtiger, dass ihre Insel weitgehend ursprünglich bleibt. Auch auf der Kykladeninsel Sifnos ist das so. Auch wenn die Insel sich im Juli und August füllt, eine massentouristische Entwicklung ist hier ausgeblieben. Die meisten Strände sind unverbaut, große Hotelanlagen gibt es kaum. Noch immer spielt die Landwirtschaft auf der Insel eine große Rolle und Landwirt Jorgos Nadlis hat entschieden, seine Arbeit auf dem Feld mit einer Art sanftem Tourismus zu kombinieren. Er bietet Kochkurse an mit typischen Rezepten der Insel. Die meisten Zutaten kommen direkt von seinen Feldern. Hier schwört er auf ein uraltes Prinzip. Tomaten, Wasser und Honigmelonen, all das baut er ohne künstliche Bewässerung an. Kaum zu glauben, bei der Erde, sagt Teilnehmerin Stefanie Mittenzwei.
Die wirkt sehr, sehr trocken, staubig, kann man sich nicht vorstellen. Also ich habe ihn gefragt, ob ich Samen mitbekomme. Und er hat gesagt, er gibt mir ein bisschen Samen, also ich werde es mal zu Hause ausprobieren.
Jorgos Nadlis Farm ist so etwas wie ein Versuchslabor. Jahrelang hat er verschiedene Samen ausprobiert. Neue aus dem Agrarhandel waren darunter und Samen von Pflanzen, die schon seit Generationen angebaut werden auf Sifnos.
Ich habe alte Samen von meinem Großvater ausprobiert und von anderen alten Leuten auf der Insel. Im Laufe der letzten 15 Jahre habe ich festgestellt, dass diese alten Sorten ohne künstliches Wasser auskommen. Sie bekommen sehr tiefe Wurzeln, um Feuchtigkeit zu finden. Die modernen Sorten brauchen viel Wasser und das wirkt sich nachteilig auf die Qualität aus. Das Gemüse hat keinen Geschmack.
Nadlis zieht eine kleine Honigmelonenpflanze aus der Erde. Ihre Wurzel ist schon jetzt etwa 4-mal so lang wie der oberirdische Teil der Pflanze. Das Einzige, was Nadelis macht, ist, nach jedem Regen die Erde aufzulockern. So kann die Feuchtigkeit im Boden aufsteigen und die Pflanzen versorgen. Die Besinnung auf alte Landwirtschaftstraditionen ist auch aus der Not herausgeboren. Der 100 Meter tiefe Brunnen, aus dem Landwirt Nadelis sein Wasser bezieht, liefert immer weniger Wasser. Quellen oder Flüsse gibt es keine, sagt Manolis Futulakis, der in der Gemeinde Sifnos für die Wasserversorgung zuständig ist. Früher hat das Wasser aus den Brunnen ausgereicht, aber durch die Ferienhäuser und Hotels ist der Bedarf auch hier auf Sifnos ohne Massentourismus stark gestiegen.
Wir produzieren das Wasser mit hohem Aufwand und Energieverbrauch aus dem Meer. 70% ist entsalztes Meerwasser. Der Strom dafür wird mit Dieselgeneratoren hergestellt. Wir müssen dringend überlegen, wie wir Wasser sparen können. Manche haben sich hier Villen mit riesigen Gärten gebaut, mit Bäumen und Pflanzen, die nichts mit den Kykladen zu tun haben. Die Bewässerung all dieser Gärten, das können wir nicht leisten.
Der Nutzungskonflikt zwischen Tourismus und Landwirtschaft wird vor allem auf den griechischen Inseln offensichtlich, die noch viel eigenen Anbau haben und die, klimawandelbedingt, immer weniger natürliches Wasser zur Verfügung haben. Auf Naxos etwa war letztes Jahr in den Stauseen nur noch eine bräunliche Pfütze zu erkennen. Plötzlich stellte sich die Frage, was wichtiger ist, Swimmingpools zu befüllen und Strandduschen zu versorgen oder die Felder zu bewässern. Auf Sifnos hat es die letzten 3 Jahre kaum geregnet, sagt Landwirt Jorgos Nadelis. Und er weiß, werden die Trockenperioden zu lang, dann könnte auch seine Anbauform irgendwann an ihre Grenzen stoßen. Aber dieses Jahr hat es wieder regelmäßiger geregnet. Und noch überwiegt bei ihm der Optimismus.
Ich bin glücklich, wenn ich aufs Feld gehe. Ich habe das Gefühl, die Natur und ich, wir leben harmonisch miteinander.
Die nächste Tomaten- und Melonenernte erwartet er Ende Juni. Es ist keine Produktion im industriellen Maßstab, aber vielleicht ein Beispiel, wie auch andernorts die wohl wertvollste Ressource der Kykladen, das Wasser, geschont werden könnte. Es ist genau die Art von Tourismus, auf die Santorini etwas neidvoll blickt. Das, was den Ort auszeichnet, anzubieten und dabei seinen Traditionen treu zu bleiben. Petros Vambakousis versucht auf Santorini genau das. Er ist Winzer und baut auf dem kargen Vulkanboden unter anderem die Rebe Assyrtiko an. Vom Feld aus fällt sein Blick auf die Ortschaft Ia am nördlichen Kraterrand. Vambakousis sagt, er hat Ia im Laufe seines Lebens immer mehr in die Länge wachsen sehen. Der ursprüngliche Ort war nur ein Fünftel so lang wie heute. Weil immer mehr Fläche touristisch genutzt wird, schrumpft das verfügbare Ackerland. Für Landwirte wie ihn wird es immer schwieriger auf der Insel. Durch die Notwendigkeit, Bauland zu finden für neue Häuser und Unternehmen, ist immer mehr Ackerland in Bauland umgewandelt worden. Ein Großteil der landwirtschaftlichen Fläche ist inzwischen bebaut. Die Frage ist, wird es in Zukunft noch genug Anbaufläche geben, damit wir unsere Arbeit fortführen können? Das ist eine Entscheidung, die nur die Politik treffen kann.
Wir haben es Feuer gesehen. Ich kann doch nicht mehr zurück. Ich bin nicht mal in die Nähe. Also das ist Wahnsinn.
Ich will so schnell wie möglich nach Hause. Urlaubsstimmung ist kaputt hier. Nach Hause.
Ein globales Problem stellt den griechischen Tourismus vor immer mehr Herausforderungen, der Klimawandel. Gepaart mit Waldbränden, wie auf Rhodos im Juli 2023. Rund 20.000 Touristen mussten vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden und in Notunterkünften schlafen.
Wir liegen hier seit 2 Tagen, es gibt keine Decken, nichts, es liegen Kinder hier, die brauchen Milch oder irgendetwas, es gibt nichts. Wir bekommen keine Informationen, ob wir nach Hause geflogen werden. Nichts.
Auf der Akropolis in Athen werden die steigenden Temperaturen zum Problem. Touristen sind in den letzten heißen Sommern in der Hitze kollabiert. Immer wieder muss die archäologische Stätte tagsüber stundenlang gesperrt werden. Vor den Pforten werden Krankenwägen stationiert. Es wird gratis kühles Wasser verteilt. Griechenlands Regierung wird von der Sorge getrieben, dass der Tourismus, der mit fast 1/4 zur Wirtschaftskraft des Landes beiträgt, schon bald nicht mehr in dem Maße funktionieren könnte. Deshalb gibt es die Bestrebung, Griechenland auch in anderen Jahreszeiten als nur in den Sommermonaten attraktiv zu machen. Eine Idee: Bergtourismus. Um das zu erreichen, hat Griechenlands Regierung gerade umfangreiche Investitionen angekündigt. 50 Millionen Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds nach Corona sollen in mehrere Skigebiete fließen, sagt die Tourismusministerin Olga Kefaloyanni. Dazu kommen weitere 5,5 Millionen Euro, um den Bergtourismus online besser zu vermarkten. Eines der Gebiete ist Kalavrita auf der Peloponneshalbinsel.
Gleichzeitig haben wir die Gesetzgebung geändert. Den Skizentren ist es ab sofort erlaubt, ihre Infrastruktur das gesamte Jahr über zu nutzen. Nicht nur zum Skifahren im Winter, sondern auch für alle möglichen anderen Aktivitäten in der Natur.
Die kühleren Berge sollen als Alternative vermarktet werden, etwa zum Wandern und Mountainbiken. Gleichzeitig hofft man insgesamt noch mehr Touristen ins Land zu holen und auch den Wintertourismus in Griechenland einem internationalen Publikum schmackhaft zu machen. Nur was, wenn es wegen des Klimawandels immer weniger schneit? Ein Besuch in Kalavrita Mitte Januar. Der Regen prasselt nieder auf 1700 Höhenmetern. Der Leiter der Liftanlagen, Alexis Agrios, schaut aus dem Fenster seines Büros und hofft, dass es wenigstens weiter oben schneit. Eigentlich ist es bisher ein richtig guter Winter. Auf den Pisten liegt immer noch eine geschlossene Schneedecke, im Gegensatz zu den letzten Jahren, in denen es kaum geschneit hatte. Kalavrita ist eines von rund 20 relativ kleinen griechischen Skigebieten. Von oben würde man bei gutem Wetter in der Ferne das Meer liegen sehen. In den letzten Jahren sehen wir klimawandelbedingt sehr starke Schwankungen. Mal haben wir ein super Jahr und direkt danach ein super schlechtes. Deshalb können wir sehr schlecht planen. Und hier kommt der geplante Investitionsschub der Regierung ins Spiel. Denn die Betreiber der Skizentren können selbst entscheiden, was mit dem Geld aus dem Aufbaufonds passieren soll. Es kann etwa für modernere Liftanlagen verwendet werden oder für künstliche Beschneiungsanlagen. In Kalavrita gehen die Überlegungen in Richtung Kunstschnee mit allem, was dazugehört. Ein Speichersee, Wasserleitungen für die Schneekanonen. Das könnte die Arbeitsplätze erhalten, glauben die Liftbetreiber. Nikos Georgiadis vom WWF Griechenland hält es dagegen für keine gute Idee. Für künstlichen Schnee braucht es genügend Wasser und Minusgrade. Aber die meteorologischen Daten zeigen, dass es in den griechischen Bergen seit dem Jahr 2000 immer trockener und wärmer wird. Außerdem hat Georgiadis weitere Bedenken, wenn die vielfach unberührten griechischen Berge mit viel Geld erschlossen werden.
Je mehr Schnellstraßen du baust, desto größer wird das Risiko für Unfälle mit Wildtieren. Deren Anzahl geht zurück. Außerdem verursacht der Mensch Lärm und Licht. All das lässt die Arten zurückgehen. Und es macht, wenn man so will, dein Produkt, die unberührten Berge, weniger attraktiv.
Auch Georgiadis sieht die Notwendigkeit, dass die Bergregionen Griechenlands gestärkt werden. Viele junge Menschen sind abgewandert und sehen hier keine Perspektiven für sich. Wird das Geld aus dem EU-Wiederaufbaufonds sinnvoll verwendet, dann könnte durchaus etwas Gutes entstehen, glaubt er.
Es ist schwierig, junge Menschen zu überzeugen, sich wieder hier anzusiedeln. Sie können ja nicht die alten kleinen Felder bestellen, die es hier immer gab. Das Einfachste ist sicher, einen nachhaltigen Bergtourismus zu entwickeln. Aber es muss eben auch wirklich nachhaltig sein, um langfristig Erfolg zu haben.
Noch einmal zurück auf den Kykladen, genauer gesagt auf der Insel Delos, rund 5 Kilometer lang und etwas mehr als einen breit. Hier liegt eine der bedeutendsten Ausgrabungsstätten Griechenlands. Auf Delos wird bereits heute augenscheinlich, was in ein paar Jahrzehnten die griechischen Küsten und damit den Tourismus radikal verändern könnte. Der steigende Meeresspiegel. Dort, wo in der griechischen Mythologie Apollon und Artemis auf die Welt gekommen sind, steht heute eine antike Säule mitten im Wasser. Die Wellen drücken bei stürmischem Wind ans Ufer, direkt an die Ruinen des UNESCO-Welterbes heran. Ein antikes Theater gibt es auf Delos mit einem großen ehemaligen Wohnviertel drumherum, voller antiker Mosaike und Statuen. Bis zu 30.000 Menschen haben hier im Zentrum der Kykladen einmal gelebt und eine der beeindruckendsten Ausgrabungsstätten Griechenlands hinterlassen. Die Archäologin Veronique Chankowski von der École Française d'Athènes arbeitet seit 30 Jahren auf Delos, wo heute nur Altertumsforscher und Wächter übernachten dürfen. Sie bekommt hautnah mit, wie die Insel sich verändert.
Ich erinnere mich, als ich am Anfang hierher gekommen bin, waren einige Sehenswürdigkeiten noch nicht im Wasser. Heute sind sie unter Wasser. Das Meer hat sich um etwa 20 Meter vorgearbeitet. Wir können dabei zuschauen, wie der vordere Teil von Delos immer mehr zerstört wird.
Doch auch weiter im Innern der Insel droht Gefahr. Die drei Apollon-Tempel nebeneinander, die Terrasse der Steinlöwen, all das liegt teils weniger als einen Meter über dem aktuellen Meeresspiegel. Delos, früher ein Schmelztiegel der Kulturen, Handelsknotenpunkt und Kultstätte zugleich, droht in großen Teilen im Meer zu versinken. Es ist eine Entwicklung, die an vielen griechischen Stränden zu beobachten ist, auch auf Sifnos. Manche Strände, sagen die Einheimischen, waren vor ein paar Jahrzehnten viel breiter, als sie es heute noch sind. Die wissenschaftlichen Prognosen sprechen dafür, dass der Meeresspiegel weiter und noch viel deutlicher ansteigen wird. Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber, der für die internationale Konferenz Alpha Mission Delos 2025, organisiert vom World Human Forum, nach Delos gereist ist, spricht von bis zu 2 Metern bis Ende des Jahrhunderts.
Und dann, wenn dann die großen Kipppunkte überschritten werden, also der grönländische Eisschild dann beginnt abzuschmelzen, Westantarktis sowieso, dann erwarte ich über die nächsten vielen 100 Jahre Meeresspiegelanstieg im Bereich von 10 bis 20 Metern. Und dann ist auf Delos alles, außer die 3 Hügel sozusagen, überschwemmt und die antiken Städte sind dann tatsächlich unter Wasser.
Das unbewohnte Delos mag nebensächlich erscheinen, wenn andernorts vielleicht ganze Küstenabschnitte aufgegeben werden müssen. Wenn global betrachtet Millionen von Menschen womöglich ihre Heimat verlassen müssen. Und doch kann Delos schon heute zum Symbol werden im Kampf gegen den Klimawandel, glaubt Konferenzteilnehmer Kostas Sinoulakis, griechischer Umweltingenieur an der Universität von Südkalifornien.
Ich kann mir vorstellen, dass irgendwann beschlossen wird, eine Mauer zu bauen, um das Meer hier auf Delos zurückzuhalten. Aber wie lange wird das gut gehen? Es bräuchte irgendwann die nächsthöhere Mauer und immer so weiter. Das, was wir machen müssen, ist jetzt, heute, aufzuhören, CO2 in die Atmosphäre zu blasen. Das Meer würde trotzdem noch mindestens 20, 30 Jahre weiter steigen. Aber wenn es uns gelingt, den Temperaturanstieg zu begrenzen, dann könnte es sich stabilisieren.
Ideen gibt es auf der Delos-Konferenz genug dafür. Zum Beispiel diese hier, klimafreundlich zu bauen. Indem nicht auf die klimaschädlichen Materialien Beton, Stahl oder Ziegel gesetzt wird, sondern auf Holz und Bambus. Die Pflanzen aus nachhaltigem Anbau könnten der Atmosphäre CO2 entziehen und wegspeichern, sagt Schellenhuber.
Und jetzt kommen natürlich 1000 technische Einwände. Kann ich wirklich Wolkenkratzer aus Holz bauen? Die Antwort ist ja, kann ich inzwischen mit neuen Techniken. Kann ich es feuersicher machen? Die Antwort ist ja. Und jetzt haben Sie diese einzigartige Möglichkeit. Sie transformieren langsam die gebaute Umwelt, auch indem Sie Bestand renovieren. Sie können aufstocken mit Holz. Indem Sie also diese Bauwände vollziehen, reinigen Sie als Nebeneffekt die Erdatmosphäre.
Ein Blick auf die Nachbarinsel Mykonos zeigt, dass das erstmal eine Idee ist. Vielerorts entstehen neue Hotels aus Stahlbeton. Trotzdem eint die Konferenzteilnehmer die Hoffnung, dass ihre Ideen langsam die Welt verändern. Für Delos und sein Heiligtum könnte es die Rettung sein. Und für die Phase, in der Teile der antiken Stadt mit großer Sicherheit im Wasser versinken werden, gibt es zumindest schon Ideen, sagt Archäologin Veronique Jankowski.
Le plus grand défi, c'est de préserver les vestiges en milieu marin.
Die größte Herausforderung besteht darin, die Überreste in der salzigen Umgebung zu erhalten. Wir müssen also alles genau dokumentieren und dann Lösungen finden, um die archäologische Stätte zu schützen, wenn sie in Kontakt mit dem Meer kommt.
Der Klimawandel wird Griechenland und seinen Tourismus vor immer schwierigere Aufgaben stellen. Als klassisches Sommerziel könnte das Land zunehmend unattraktiv werden, weil es zu heiß wird und weil die Strände schrumpfen. Die Winter werden milder und es wird immer unwahrscheinlicher, dass sich das Land erfolgreich als Winterdestination vermarkten kann. Immer mehr Wachstum auf Inseln wie Santorini oder Mykonos kann dazu führen, dass sich der Tourismus ein Stück weit selbst abschafft.
It's time to discover the authentic.
Die Werbung für Santorini setzt jetzt auf das Authentische. Ein Versuch, nach den Erdbeben wieder mehr Gäste anzulocken, aber sie gleichzeitig besser über das Jahr zu verteilen, um nicht wieder überrannt zu werden. Ein Versuch auch, die Touristen für die ureigenen griechischen Traditionen zu begeistern, statt nur für die gängigen Klischees wie weißgetünchte Häuser im Sonnenuntergang.
Wohin steuert der Tourismus in Griechenland? Das war ein Feature von Moritz Pompel. Wenn Sie etwas verpasst haben, können Sie alle Sendungen auch in der ARD-Audiothek nachhören. Mein Name ist Tina Witte. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Podcast.